der Patient sitzt mit im Boot und der legt sich nicht nur hin und lässt machen, sondern der ist ein ganz wichtiger Teil und er muss verstehen, was das Konzept hergibt und welcher Teil von ihm oder von ihr erledigt werden muss oder wie sie Teil dieses Therapieteams wird.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, wie schön, dass du wieder bei UP Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis, eingeschaltet hast. Wir sprechen hier heute über die Möglichkeit, manuelle Lymphdrainage wirtschaftlich zu gestalten. Denn es ist ja so, es gibt sie, die sogenannten LymphdauerpatientInnen. Und der Titel, wie werde ich ihn los von dieser Folge, der ist natürlich so ein bisschen böse, aber ist gar nicht böse gemeint, denn es geht ja darum, die PatientInnen in aktive, eigenständige PatientInnen zu wandeln, die ansonsten immer wiederkommen und wiederkommen, aber nicht weiterkommen. Darüber reden hier Elvira Albrecht, sie ist Physiotherapeutin, außerdem meine Kollegin Svenja Brasch, Buchner-Referentin und UP-Herausgeber Ralf Buchner. Ganz viel Spaß dir beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir das Thema MLD und wie werde ich ihn los in 10 Tagen als Überschrift gewählt. Wir erklären gleich, worum es dabei geht. Erstmal möchte ich vorstellen, wer heute die Gesprächspartner sind. Da begrüße ich einmal Elli Albrecht aus Freiburg. Hallo Elli.
Hallo Ralf.
Elli, du hast für die Feldi-Kliniken gearbeitet. Du warst leitende Physiotherapeutin dort und hast in der Schule Unterricht gegeben zum Thema MLD und KPE, vermute ich, ne?
Ja, genau, so war das.
Das heißt, du bist super erfahren und hast überdurchschnittlich gute Informationen zum Thema MLD. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen. Im ambulanten Bereich bin ich allerdings noch ein absoluter Neuling und mache so meine Erfahrungen.
Genau, deswegen habe ich noch eine Kollegin dazu gebeten, Svenja. Hi Svenja.
Hallo Ralf. Hallo Elli.
Svenja ist Physiotherapeutin und hat im ambulanten Bereich gearbeitet, mehrere Jahre.
Genau.
Und die Überschrift, wie werde ich ihn los in 10 Tagen, das ist ein Anklang an einen Hollywood-Film, wo es irgendwie darum geht, dass jemanden loswerden will. Und das ist ein Thema, was ja eigentlich auch alle Lymphdrainage-Therapeutinnen und Therapeuten beschäftigt. Denn wir haben in den Praxen unheimlich viele Patienten, die sehr lange da sind, die sozusagen dauerhaft Lymphdrainage bekommen. Und bei zunehmendem Fachkräftemangel haben wir sozusagen 2 Probleme. Einmal, wir haben keine Termine für Akutpatienten. Also die Terminpläne sind voll. Es gibt Krankenkassen, die rumtelefonieren und versuchen, Termine für ihre Patienten zu finden und kriegen das nicht hin. Und der 2. Punkt ist natürlich der wirtschaftliche. Mein Thema, wir verdienen immer noch 20 oder über 20 Cent weniger pro Minute, wenn wir Lymphdrainage machen, als wenn wir ganz normale Physiotherapie machen, was natürlich ein Skandal ohne Ende ist. Weil wenn ich Lymphdrainage machen will, ich ja nochmal gesondert investieren muss in die Ausbildung und Fachausbildung. Deswegen ist die Frage, was kann man tun, um Lymphdrainage-Patienten schneller zu behandeln oder um sie nicht dauerhaft behandeln zu müssen. Elli, du hast ja deine Praxis, dann hast du sie aufgemacht?
Im Januar.
Im Januar, okay. Jetzt hast du ja noch gar nicht so lange Zeit gehabt. Hast du das auch schon erlebt, dass du so plötzlich Dauerpatienten hast, die einen Großteil deiner Zeit sozusagen in Anspruch nehmen?
Das erlebe ich gerade und ich habe im Vorfeld gedacht, das habe ich voll im Griff. Ich kann das gut anbahnen und habe mich auch dabei ertappt, dass es einfach schwer ist, manche Patienten dann wieder zu sagen, gut, wir sind an einem Punkt, wo sie eigentlich selbstständig sind. Aber das ist für mich so eine Lernkurve. Ich thematisiere das von Anfang an, wo die Reise hingeht. Also das wird hier keine Dauerveranstaltung. Und ich möchte vielleicht am Anfang sagen, ich habe auch Patienten, die einen dauerhaften Therapiebedarf haben. Auch das gibt es bei dem Krankheitsbild Lymphödem. Die brauchen einfach eine Begleitung dauerhaft. Also ich würde es nicht generell sagen, dass man das mit jedem Patienten machen kann, aber mit vielen kann man sicherlich Therapiepausen machen. Und das thematisiere ich von Tag 1 an und spiegelt es einmal, wo stehen wir gerade, wo sehe ich sie, wann könnten wir auch mal eine Pause einlegen. Es ist ja auch für die Patienten 2 bis 3 Mal in der Woche einen Termin zu haben. Also so formuliere ich das dann. Ich hätte das nicht gerne.
Also ich kenne viele Lymphdrainage-Patienten, die sagen, ey, das finde ich total nett, das ist so angenehm, jemand fasst mich an, ich werde berührt, ich habe sonst keinen Kontakt mehr. So, das ist Also ich finde, wenn ich Lymphdrainage nach einer OP so, ich hatte Hand-OPs, das fand ich immer mega angenehm. Ich bin eingeschlafen teilweise dabei, es war super.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch das Hands-on, was so ein bisschen sehr angenehm ist. Und gerade bei Patienten, die vielleicht eher einsam sind oder wenig Termine haben. Aber auch da gelingt es. Also es muss man wirklich nur immer genau das Therapieziel im Auge behalten und sagen, ich möchte, dass Sie selbstständig mit diesem Krankheitsbild klarkommen. Und ich bin da, wenn es nötig ist, dann kann man wieder einsteigen.
Wie ist das, Svenja? Was für Erfahrungen hast du gemacht, wenn du Patienten gesagt hast, wir machen jetzt mal Pause? Fanden die Patienten das gut oder finden die Lymphdrainage eigentlich, finden die das so eine verlängerte Wellnessstrecke auch manchmal?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Patienten wirklich über Jahre dauerhaft kommen und das auch total toll und nett finden. Ein-, zweimal die Woche, das ist dann schon reduziert, also nicht mehr so hochfrequent wie zwei-, dreimal. Aber sie sind eben doch zumindest einmal die Woche sehr, sehr gerne gekommen. Und ich habe zumindest auch erlebt, dass es zum Stehen auf der Stelle war. Die haben dann häufig ihre Kompressionsverstrumpfung nicht mehr getragen, weil es dann unangenehm war und lieber zur Physiotherapiepraxis, zur MLD gekommen sind. Und da ist es natürlich immer wieder ganz klar, man muss in die Aufklärung kommen zum Patienten und die Wichtigkeit in den Vordergrund stellen. Und das, was du eben gesagt hast, Elli, die Therapieziele in den Vordergrund drücken, das ist mir am Anfang immer sehr, sehr schwer gefallen. Und das ist das, was ich allen Therapeuten mitgeben möchte, auch mit den Lymphdrainagepatienten, legt die Therapieziele fest. Nur dann kann man zielgerichtet arbeiten und mit den Patienten eben auch eine Verbindlichkeit herstellen. Und da ist ja immer die Frage, wie komme ich dahin, die
Jetzt hat Elli
Therapieziele
gerade,
festzulegen?
Elli hat gerade den Kopf geschüttelt, habe ich gesehen, und hat, als du gesagt hast, hier, die tragen da die Kompressionsstrümpfe nicht und finden Lymphdrainage viel bequemer als Kompressionsbestrumpfung. Warum hast du den Kopf geschüttelt, Elli?
Weil das eine klare Vorgabe ist, dass wir dann die Therapie abbrechen. Also wenn die Compliance nicht da ist, das thematisiere ich auch von Anfang an. Kompression gehört zur Entstauungstherapie dazu. Ob ich jetzt bandagiere, ich habe sehr viele Patienten, die ich intensiv entstaue mit Bandagen, aber ich habe auch welche, die ich begleite, die häufig Erysipele bekommen und so. Das hat ein bisschen anderes Therapieziel. Aber wenn ich merken würde, die tragen ihre Kompression nicht, dann steige ich aus. Und das haben wir sowohl im Lymphnetz, hat sogar schon Professor Völdi immer gesagt, auch in den Weiterbildungen, wenn das nicht komplett gemacht wird, KPE mit Kompression, wie auch immer. Ja, man kann auch ein neues MAKs oder so irgendwas nehmen. Es gibt ja jetzt auch neue Tools zur Kompression. Aber die Kompression ist Teil der Entstauungstherapie. Und wenn die nicht läuft, dann läuft auch keine Lymphdrainage. Dann macht es keinen Sinn.
Und jetzt gibt es ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten, die sagen, oh Gott, das kann ich doch meinen Patienten nicht antun, wenn sie schon Kompressionsschwierigkeiten haben und Hautverletzungen, deswegen können sie es nicht tragen. Dann muss ich doch wenigstens Lymphdrainage machen. Was antwortest du denen?
In der Tat ist das Lymphödem erfordert vom Patienten wirklich ein sehr, sehr großes Maß an Disziplin. Diese Strümpfe zu tragen bei so einem Wetter wie heute, das tut mir auch wirklich leid und ich versuche auch Freiräume zu schaffen. Und ich sage auch, ich möchte, dass sie Freiräume bekommen, aber dann bandagieren die sich vielleicht selbst nachts. Oder also ich versuche immer ganz individuell so einen Fahrplan zugeschnitten zu dieser Patientin oder zu diesem Patienten zu kreieren, mit dem Patienten gemeinsam. Das ist ein gemeinsamer Vorgang.
Vereinbarung
Und
zu sagen, wenn
in
du
der
eine Ko
Vereinbarung,
Das
genau.
heißt, eins der Therapieziele ist, dass die Patienten ihre Kompressionsgeschichten ernst nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Was machst du, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich habe aber gar keine Kompressionsstrümpfe?
Dann fange ich auch erstmal nicht an. Dann ist auch wieder die Frage, er hat keine Kompressionsstrümpfe. Dann erkläre ich ihm gut, also ich schaue mir das Bein an und dann brauche ich eine Verordnung mit Kompressionsbandagen, mit einem Termin für eine Strumpfanpassung. Also dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, das ist ja auch in der Entstauungstherapie die große Herausforderung. Da habe ich den Vorteil, weil ich in einem Lymphnetzwerk arbeite, dass es schon ganz gut angebahnt ist. Ja, das macht es sicherlich leichter. Aber wenn ich es dem Patienten, ich kann ja auch vieles dem Patienten übertragen. Ich kann sagen, wir fangen erst an, wenn Sie im Sanitätshaus einen Termin gemacht haben. Ich entstaue. Ja, das typische KPE, entstauen bis zur Strumpfanpassung. Und dann machen wir mal, dann lasse ich Sie laufen und Sie gucken mal, wie Sie mit den Strümpfen klarkommen, ob es das hält.
Svenja, hast du das auch so gemacht im ambulanten Bereich, dass du deinem Patienten gesagt hast, hey, ohne Kompressionsbestrumpfung mache ich hier gar nichts?
Nicht so drastisch wie jetzt Elli. Das wäre definitiv ein Learning, was ich jetzt in die Praxis umsetzen würde, wenn ich jetzt nur täglich arbeiten würde. Aber tatsächlich war da auch sehr, sehr viel Gegenwind immer wieder. Ach, ich soll jetzt jeden Tag kommen zur Entstauung, bis ich dann eine Bestrumpfung bekommen kann. Plus, dass es auch bei uns im ambulanten Bereich dann die Schwierigkeit gab, wie plane ich das ein? Wie integriere ich das in den Praxisalltag? Wie kann ich die Freiräume schaffen für diese auch zeitintensive Therapie? Wie machst du das jetzt bei dir in der Praxis?
Also ganz klar, da gibt es echt viele Hürden, die man nehmen muss. Und ich bin ja so ein One-Woman-Praxis. Das macht es mir natürlich leichter, wenn ich das noch koordinieren muss mit jemandem, der Termine macht. Wird es schwieriger, aber auch solche Praxen gibt es, die eine Phase 1 KPE durchführen mit Bandagierung und das so zeitlich terminieren. Ich bespreche es vorher und sage dann, man muss ja auch nicht unbedingt morgen anfangen. Ja, ich kann dem Patienten sagen, sie müssen Zeit mitbringen, flexibel sein. Und wenn sie diese 5 nicht an jedem Werktag kommen können, dann muss man sich überlegen, kann der Patient die Bandage 2, 3 Tage drauflassen? Oder arbeite ich mit irgendeinem Klettsystem, wo der Patient an den Tagen, wo er nicht keine Kompressionsbandage bekommt, dann dieses Klettsystem trägt? Da gibt es auch jetzt wieder neue Möglichkeiten. Aber der Patient muss verstehen, dass das Zeitfenster ohne Kompression so kurz wie möglich gehalten wird, sonst kommt man nicht voran. So erkläre ich es.
Ja, wenn ich das jetzt mal für einfache Menschen, so wie mich, also nicht medizinisch ausgebildete Leute, wenn ich jetzt als Patient mal denke, dann würde ich jetzt verstehen, dass du sagst, wenn du nicht Kompression machst, mache ich keine Lymphdrainage.
Ja, so
okay.
Mache ich das.
Ja,
wie
okay,
reagieren
cool.
Ärzte darauf?
Ärzte,
so?
Ja, ich habe eine ganz interessante Erfahrung gemacht, weil ich vor kurzem einen Workshop auch über Kompressionstools gemacht habe und da waren Ärzte mit dabei und da haben wir dieses Prinzip, dass zur Entstauungstherapie Kompression dazugehört, vorgestellt und da waren 2 Ärzte, die reagiert haben und gesagt, oh Gott, ich habe ein total schlechtes Gewissen, ich habe einfach immer nur Lymphdrainage aufgeschrieben. Ah. Mir war das nicht so klar, ja. Und es hat aber auch nie ein Therapeut rückgefragt. Oder in einem Therapiebrief geschrieben, ohne Kompression, macht es so keinen Sinn. Ich finde, man kann ja auch, Ralf, man kann ja mal 6 Termine machen für eine Patientenedukation und sagen, das, was wir hier machen, ist nicht so zielführend oder so effektiv, wie es sein könnte mit Kompression. Bitte besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder ich schreibe einen Therapiebrief oder wie auch immer das Ganze geht. Ich finde, das kann man rechtfertigen, dass man diese 6 Termine oder 3 Termine oder was auch immer mal dafür opfert, dass es nachher gut läuft. Weil das ist ein Prozess, also so einfach, wenn es nichts angebahnt ist, ist es schon eine Herausforderung.
Also da würde ich jetzt mal schätzen, dass die Hälfte aller Lymphdrainagen ohne Kompression stattfindet. Wahrscheinlich ist das noch vorsichtig und positiv geschätzt, oder? Svenja nickt.
Das würde ich auch behaupten, ja.
Dann muss man aber auch noch sehen, von welchen Lymphdrainagen reden wir denn? Wer bewegt sich in diesem Pool an Patienten, die zur Lymphdrainage kommen? Da sind natürlich auch posttraumatisch, postoperative
okay, ja.
Ödeme dabei.
Ja.
Und da würde ich meinen, reicht's ja auch manchmal. Ich finde, auch da gehört eine Kompression dazu. Aber die sieht natürlich anders aus als jetzt eine Kompression bei einem sekundären Lymphödem.
Ja, okay, das ist klar. Okay, also Patientenedukation, also klare Ansagen machen. Wenn ich Lymphdrainage mache, machst du Kompression und sorgst dafür, dass alles da ist. Den Arzt mit einbinden, Arzt aufklären. Also eigentlich habe ich eine Verpflichtung, dem Arzt zu sagen, hey, wenn wir die Lymphdrainage machen und du verordnest keine Kompression, dann vergeudest du Geld und Zeit von allen Beteiligten und machst meinen Terminkalender dicht mit sinnloser Therapie. Kann man das so drastisch formulieren oder ist es zu doll?
Nee, das hört sich jetzt so an, als ob ich so ganz hart wäre, auch zum Patienten. Das bin ich
Bist
gar
du nicht.
Nicht.
Nein, ich weiß.
Und ich bin auch gar nicht so streng, was Kompressionsstrümpfe tragen bei heißem Wetter. Ich verstehe das, dass dieses jeden Tag sich in diese Strümpfe reinquellen wirklich eine Belastung ist.
Ja.
Und deshalb versuche ich, wie gesagt, Freiräume zu schaffen, indem ich die Patienten aber schule, was können sie machen, schwimmen gehen. Das badet natürlich, badet
klar.
Diese Therapiefehler wieder aus. Oder
ja,
ist einfach eine Möglichkeit einzugreifen.
Okay, jetzt haben wir also den Teil, klare Ziele setzen, klare Ansage machen, den Rahmen stecken und sagen, hey, wir machen nicht Lymphdrainage, wir machen eigentlich KPE. Und wenn Lymphdrainage verordnet wird, dann machen wir trotzdem KPE daraus. Das ist ja dein Therapiekonzept, ne? Auch wenn es KPE ja in der Heilmittelrichtlinie gar nicht gibt, erstaunlicherweise. Man
ja,
wundert
leider.
Sich ja schon. Ja, ich finde, Lymphdrainage ist so das beste Beispiel, dass die Heilmittelrichtlinie ganz weit weg von Evidence-Based ist, ne? Das ist einfach uralter Müll aus dem vorigen Jahrhundert, der da drin steht.
Also es ist interessant, ein Kollege von mir hat gesagt, es gab mal diese KPE-Position. Das kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber es gab die wohl mal. Und dann hat sich's geändert, wurde es so aufgesplittet in Lymphdrainage, Bandage, wie
Ah, ja.
heißt Übungsbehandlung. Aber das erfordert natürlich, oder ich brauche einen Arzt, der dieses Konzept ganz gut kennt und weiß, wie stückel ich das zusammen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das
Okay, wie
stimmt
viele Ärzte
schon.
kennst du, die das Konzept gut kennen, außerhalb deines Netzwerks?
Nicht so sehr viele, aber ich kenne viele, die bereit sind, nachzubessern, weil
Ja,
es auch sinnvoll erscheint, ja, oder sinnvoll ist.
klar, logisch. Svenja, wie ist deine Erfahrung, wenn du Patienten zu Ärzten schickst und sagst, hier können wir dich mal.
Ich habe das auch häufig so mitgenommen, dass die Lymphdrainage eher so ein Beiwerk ist, gerade bei postoperativen Geschichten. Das muss halt mitgemacht werden. Und dann, wenn es in diese chronische Patientenrichtung geht, ob es nun das Lymphödem ist oder auch postoperativ nach klassisches Beispiel, in meinem Beispiel oder in meinem Praxisalltag war es die Mama-Ablatio, dass man da immer wieder die sehr, sehr chronischen, langen Behandlungsverläufe hatte, dass die eben nicht optimal versorgt waren, beziehungsweise schon gebeutelt genug waren, dass der Arzt da nicht noch draufhauen wollte mit einer Kompression. Und da ist es immer wieder schwierig gewesen, den Patienten mit aufzunehmen, dem Arzt zu sagen, wir können nur sinnvoll arbeiten, wenn wir diese Grundpfeiler haben. Das war sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Kommunikation mit den Ärzten.
Das sind auch immer solche Mutmaßungen. Ich kann das der Patientin nicht zutrauen. Ich hatte jetzt erst eine junge Armlymphödem-Patientin, die ein Dreivierteljahr mit zunehmendem Ödem unterwegs war und der Gynäkologe hat halt Lymphdrainage verordnet. Keinen Strumpf. Und sie hat gesagt, warum hat er mir das nicht gesagt? Also so, vielleicht wollte er es ihr nicht ganz so schwer machen, aber man muss es doch thematisieren. Und ich verstehe da auch wirklich die Therapeuten nicht, dass sie sagen, ich mache hier Lymphdrainage, aber solange sie keinen Strumpf tragen, bewegen wir uns nicht in die richtige Richtung.
Ich würde mal sagen, dass, wie gesagt, mindestens die Hälfte dieser chronischen Lymphödeme wird ohne Kompression behandelt, würde ich mal ganz locker wetten.
Und
Also
das
sagen wir,
ist ja auch
gehen
das
mal.
Ziel, dass wir die zukünftige Versorgung dahingehen, dass wir Therapeuten da Sicherheit
Ja.
gewinnen und allen Lymphtherapeuten sagen, behandelt nicht ohne Sinn und Zweck. Und der Sinn und Zweck ist am Ende die Kompressionsbestrumpfung.
Okay, das wäre schon mal der erste Punkt. Also, klares Ziel, sagen hier, ohne Kompressionsbestimmung behandle ich nicht. Das ist therapeutisch auch okay. Ist es okay, können wir mal gucken, was können wir noch machen, um Leute sozusagen kürzer in der Praxis zu haben? Ist es okay, die Frequenz runterzusetzen oder ist das kontraindiziert? Also statt, dass ich zweimal in der Woche einbestelle, nur einmal die Woche einbestellen. Elli rümpft die Nase.
Nein, gar nicht. Ich versuche immer, die Frequenz so niedrig wie möglich hinzubekommen.
Okay.
Wie gesagt, weil ich denke, ich hätte nicht gern drei Termine die Woche, drei Fixtermine. Und die Patienten sind auch manchmal erleichtert. Oder eben, dass sich mal jemand traut zu sagen, jetzt machen wir mal eine Therapiepause. Und sie müssen auch nicht im Urlaubsort sich noch einen Therapeuten suchen. Aber das wird den Patienten häufig so vermittelt.
Ja.
Und dann kommt halt dazu, dass je nach Diagnose so ein langfristiger Therapiebedarf möglich ist. Und dann sind die plötzlich in so einer Dauerschleife drin und es soll lebenslang laufen. Ich habe erst vor kurzem einen uralten Film gesehen, wo Frau Professor Völdi bei einem ganz extremen Lymphödem am Schluss sagt, da leitet sie über in die Erhaltungsphase und da hat sie gesagt, in so einem extremen Fall kann es notwendig sein, dass man auch in der Erhaltungsphase regelmäßig therapeutische manuelle Lymphdrainagen braucht. In so einem extremen Fall. Ich weiß nicht, wie das dann kam, dass es automatisch bei minimalen Befunden, die recht stabil sind, in diese lebenslange Dauerverordnung geht.
Ja, die Ärzte kennen sich mit dem Thema nicht wirklich gut aus, würde ich mal
Ja,
behaupten. Und wenn sie
aber es
erstmal.
steht in den Leitlinien ja auch nicht so ganz klar, dass Therapiepausen möglich sind, oder?
Woran kann ich denn Therapiepausen erkennen? Also, wenn du jetzt Svenja einen Tipp geben würdest und Svenja würde sagen, hey, wie startest du eine Therapiepause? Was sind Indikatoren, was sind Aufgreifpunkte, um eine Therapiepause zu starten?
Svenja hat ja schon beschrieben, dass sie an den Punkt kommt, wo sie denkt, ich halte es jetzt alles so, das bleibt so auf dem gleichen Level, was bei einem Lymphödem auch ein Ziel sein kann. Ich halte eine Progredienz auf. Ja? Manchmal sind wir an einem Punkt, da braucht es schon immer ein bisschen manuelle Unterstützung, therapeutische Unterstützung, um das so in Schach zu halten. Ja? Gerade wenn es auch noch viele Erysipelinfekte, viele Komplikationen gibt, Lymphzysten, Genitallymphödeme. Ich würde sagen, das sind Patienten, die brauchen schon immer wieder den therapeutischen Kontakt. Und aber bei anderen, da denke, wenn ich denke, jetzt war die 3 Wochen im Urlaub, komm zurück, ich sehe keine Verschlechterung, dann kann man das auch mal zum Anlass nehmen und sagen, das hat sich doch jetzt echt gut gehalten. Sie konnten das gut halten mit ihrem manchmal nachts bandagieren, schwimmen gehen, ihren Strumpf tragen. Das ist doch toll. Dann könnten wir ja jetzt auch mal eine Therapiepause einlegen und vielleicht vor der nächsten Bestrumpfung, die werden ja halbjährlich neu bestrumpft, nochmal so eine intensive Serie machen.
Wäre es auch okay zu sagen, wir gucken alle 4 Wochen mal auf den Patienten oder alle 6 Wochen? So reicht das auch?
Ich weiß nicht, ob es so verordnungsfähig ist. Das
wird
ein anderes
Thema. Ja. Ja, aber das ist, also erstmal frage ich dich therapeutisch. Würdest du sagen, ja, macht doch Sinn, oder?
Bei vielen Patienten schon, ja. Es wäre vertretbar. Vielleicht nicht gerade 4 Wochen, aber man kann ja mal von wöchentlich einmal auf 14-tägig gehen. Ja. Man kann auch sagen, ich bin immer da, wenn es Komplikationen gibt. Es gibt ja manchmal sehr schnell Befundverschlechterungen eben durch eine Wundrose oder so. Und dann bin ich auch wieder da und dann auch hochfrequent, bis wir wieder so sind, dass es von alleine stabil ist.
Ja. Okay, also jetzt mal die Frage aufzunehmen, kann man das verordnen? Ja, das kann man verordnen, weil die Frequenz ist ja frei. Der Arzt kann Frequenz entscheiden. Wenn er hinschreibt, 1 bis 2 Mal im Monat, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist sozusagen die Anweisung 1 bis 2 Mal im Monat. Und man kann die Frequenz ja auch selbst ändern nach Rücksprache mit dem Arzt, ohne dass der Arzt das unterschreiben muss. Und dann kann man die Frequenz ändern in 1 bis 2 Mal im Monat oder 3 Mal im Monat oder sowas oder 1 bis 3 Mal im Monat. Und dann hat man relativ viel Freiraum. Und ab 1. Oktober haben wir ja auch die Neufassung der Heilmittelrichtlinie zum Hinblick auf MLD. Da können wir sogar die Zeit selbst setzen. Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die sagen, ach Mann, wenn die Kasse das zahlt, dann versuche ich dem Patienten doch möglichst viel Zeit zu geben und möglichst häufig zu machen. Ist das sinnvoll?
Nee, ganz klar nein. Die Frequenz und wie sinnvoll sowas ist, das hängt einzig und allein vom Beschwerdebild ab. Also, und wie gesagt, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Patienten. Diese Gruppe ist ja so inhomogen. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Knie-OP, oder Hüft-OP, da hat man relativ gleiche Probleme und auch eine ähnliche Patientengruppe, sage ich jetzt mal ganz.
Ja, klar.
Und Ralf, wir haben das ja auch da, oder die Svenja wird es auch bestätigen. Wir haben ja auch bei den Rückenpatienten, haben wir ja auch die gerne jahrelang kommen.
Ja, wenn das Patienten bei der die Eigenverantwortung ist das Thema, ne?
Und die dann auch nichts machen, ja? Die weder Gewicht reduzieren noch körperlich aktiv werden. Da müsste man ja dann auch mal ein bisschen schärfer rangehen und sagen, ja, wie jetzt? Sie machen nicht mit. Das wäre ähnlich wie, sie tragen ihre Kompression nicht, sie machen keine Übungen. Da müsste man auch irgendwann mal die Reißleine ziehen.
Ja, finde ich auch. Das ist nicht ein guter Hinweis. Wie wichtig ist Kommunikation mit dem Patienten für den Erfolg von Lymphdrainage? Ist dieses Aufklären, was du machst, ist das eine wichtige Geschichte oder kann man das auch einfach so wegdrücken und sagen, na, der Patient wird schon merken, wie es geht?
Nee, das ist die elementare, was enorm Wichtiges. Der Patient sitzt mit im Boot und der legt sich nicht nur hin und lässt machen, sondern der ist ein ganz wichtiger Teil und er muss verstehen, was das Konzept hergibt und welcher Teil von ihm oder von ihr erledigt werden muss oder wie sie Teil dieses Therapieteams wird.
Das heißt, wir kriegen auch richtig Hausaufgaben von dir mit, was sie zu tun haben bis zum nächsten Mal.
Ja, die üben auch das Bandagieren, kommen auch mal bandagiert und zeigen mir das und gehen schwimmen, obwohl oder überlegen sich, wie mehr Bewegung da reinkommt, beobachten sich, sagen mir beim nächsten Mal, was macht's besser, was macht's schlechter, solche Sachen, ist schon wichtig.
Ja, cool.
Okay, und Anleitung zum Selbstmanagement ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Also auch zu sagen, die Aufklärung, was sind Kontraindikationen, die du möglichst vermeiden solltest. Wie verhältst du dich, wenn bestimmte Parameter auftreten? Was sind dann die ersten Schritte oder was kannst du sofort tun? Ich glaube, das ist ein unglaubliches, wichtiges Feld, was immer wieder im Alltag vergessen wird und da diese Aufklärungsarbeit in diese, ins Selbstmanagement, in die Eigenständigkeit für den Patienten.
Ganz genau.
Okay, also das wären so Ansätze. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit darüber geredet. Haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen, was man noch in Erinnerung halten sollte, wenn man Lymphdrainage-Patienten möglichst zügig durchschieben will?
Wir haben sicher was vergessen, aber.
Ja, aber ich glaube, wichtig ist nochmal der Punkt, also mir wäre es wichtig zu sagen, jeden Lymphdrainage-Patienten, den ich in seine Selbstständigkeit entlasse, habe ich wieder Raum für die Leute, die akut behandelt werden müssen. Und ich glaube, das müsste das Ziel sein, dass wir möglichst akut Anfragen auch zeitnah beantworten können.
Ja, es gibt ja auch so Schwerpunktpraxen, die wirklich nur diese akuten, intensiven Entstauungen anbieten. Und da habe ich mich auch mit einem Kollegen ausgetauscht, der das immer so erklärt. Wissen Sie, ich bin wie Intensivstation. Und wir machen das jetzt. Und dann können Sie entweder selbst klarkommen oder vielleicht sich einen Therapeuten vor Ort suchen. Aber da bin ich nicht mehr Ihr Ansprechpartner. Das finde ich auch ein interessantes Modell.
Ja, cool. Das kann man sich vielleicht
Weil
merken, ne?
natürlich in so einer Praxis, wo alles Mögliche kommt, ich bin spezialisiert auch auf dieses Thema. Aber wenn ich dann sehe, das ist ein Patient, der müsste eigentlich bandagiert werden, dann muss ich mich auch fragen, kann ich das? Oder ist er vielleicht im stationären Setting besser aufgehoben, weil er so viele andere Erkrankungen noch hat? Das geht. Ich kann den nicht bandagiert hier losschicken und nachher fällt er vorne hin. Ja, er stürzt. Es gibt ja viele Sachen. Er kann sich, ja, findet nicht die richtigen Schuhe, die dann mit Bandagen und sowas passen. Also ist es vielleicht, wäre eine Reha eine gute Sache, das Ganze stationär anzugehen? Oder höre ich mich mal um, gibt es Schwerpunktpraxen, die diese intensive Entstauung übernehmen? Und ich als Therapeut gehe dann nachher wieder einmal die Woche dran und schaue, oder 14-tägig oder dann vierwöchentlich und schaue, wie läuft's denn? Wann muss man wieder was machen?
Cool, sehr schön. Ich bin sicher, dass man dich kontaktieren kann. Du hast gerade gesagt, du hast einen Workshop gemacht zum Thema Kompressionsmöglichkeiten.
Ja,
Kann
ja.
man sich bei dir melden, wenn man Informationen zu dem Thema haben will?
Ja, kann man gerne.
Wir können ja, also wenn jemand Kontakt aufnehmen will, soll ihr dann einfach bei
Gerne,
uns melden, dann
gerne.
leiten wir das
Ja.
weiter. Für mich war das sehr erhellend. Ich finde das gut. Ich finde tolle Anregungen dabei. Vielen Dank dafür. Svenja? Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und deine Erfahrung aus der ambulanten Versorgung da auch mit eingebracht hast. Ich hoffe, dass einige Kolleginnen und Kollegen gut zugehört haben und ihr Konzept vielleicht ein bisschen anpassen, damit wir mehr akute Patienten behandeln können. Denn das wäre ja im Sinne aller Beteiligten. Ne?
Ja.
Gut, vielen Dank.
Vielen Dank, Ralf.
Vielen Dank euch beiden.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.